SWR 2 Tandem.
Dragana Oberst hat mit 58 ihren ersten Roman geschrieben. Mit vielen Szenen aus ihrer Kindheit im Jugoslawien der 60er Jahre. Es ist aber vor allem eine Hommage an ihre Großmutter, bei der sie aufwuchs, während ihre Mutter als Gastarbeiterin ihr Geld in Deutschland verdiente. Petra Malwitz hat mit Dragana Oberst, die in Bad Herrenalb lebt, über ihre Suche nach Liebe, Identität und Zugehörigkeit gesprochen.
Frau Oberst, wenn Sie eine Überschrift über Ihr Leben bilden sollten, würde Ihnen da spontan was einfallen?
Ja, spontan. Verstehen. Über alle Grenzen hinweg.
Das heißt, wenn es Ihnen besonders wichtig war zu verstehen, dann gab es etwas Entscheidendes, was Sie nicht verstanden haben. Was war das?
Ja, das fing sehr früh an. In einer Zeit, da ich zwischen 3 und 5 Jahren alt war. Und da stellte sich die Frage, warum ich ohne meine Eltern aufwuchs, während andere Kinder ihre Eltern um sich hatten.
Wie alt waren Sie, als der Vater ging?
Ich muss etwa 6 Jahre alt gewesen sein, als ich zum letzten Mal erlebte, dass unser Vater nach Hause kam. Wir Kinder wussten nicht, wo es sich aufhielt. Und für mich kann ich sagen, ich habe es auch nicht gewagt, meine Mutter danach zu fragen, weil ich gemerkt habe, dass sie nicht gut auf ihn zu sprechen war und dass das Thema Vater mit uns nie offen besprochen wurde, höchstens dann mit Freunden oder Verwandten. Und das immer, wenn wir nicht da waren und wenn wir da waren, dann sehr leise und hinter vorgehaltener Hand.
Mhm. Wir werden später noch darauf eingehen, was da wirklich passiert ist. Wie alt waren Sie, als Ihre Mutter ging?
Als meine Mutter nach Deutschland ging, war ich 7 Jahre alt.
Sie ging nach Deutschland, um dort zu arbeiten, Geld zu verdienen?
So ist es. Meine Mutter war ja eine Frau ohne Ausbildung. Sie gehörte zu den vielen Kindern des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, weiblichen Kindern, die ohne Ausbildung dastanden. In der Regel war es so, wohl in dieser Generation, dass vor allen Dingen in der Provinz die Mädchen kaum zur Schule gingen, sondern für die Heirat und für die Feldarbeit zur Verfügung standen. Und so ein Schicksal hatte auch meine Mutter. Sie hatte also keine Ausbildung. Und nachdem sie dann alleinerziehende Mutter geworden war von 2 Kindern und lediglich eine sporadische Stelle in einem kleinen Gasthaus in Belgrad hatte, war ja irgendwann klar geworden, dass sie so nicht weitermachen kann, dass sie uns nicht durchbringen wird. Und das war die Zeit, Anfang der 60er Jahre, als es losging mit der Möglichkeit, als Gastarbeiter nach Deutschland kommen zu können. Und diese Gelegenheit hat sie wahrgenommen.
Was haben Sie damals gedacht als Kind? Haben Sie gedacht, warum nimmt meine Mutter mich nicht mit?
Genau das war die immer zu präsente Frage. Warum nimmt unsere Mutter uns nicht mit? Sie versuchte zwar uns zu erklären, dass sie nur einige Monate bleiben würde. Ich glaube auch, dass das zuerst so geplant war. Sie wollte ein bisschen Geld verdienen und irgendwann sehr bald wieder zurückkommen. Zu dem Zeitpunkt wusste weder sie noch wir, dass es Jahre werden würden.
Hatten Sie Kontakt in der Zeit?
Wir hatten 4 Jahre lang überhaupt keinen Kontakt zu unserer Mutter. Und das war so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Wie kam es dazu? Warum hat Ihre Mutter sich nicht gemeldet, zumindest in Briefen?
Sie hat dazu eine Geschichte erzählt, an einem sehr späten Zeitpunkt in ihrem Leben, als ich es endlich wagte, ihr diese Frage zu stellen. Darauf hat sie geantwortet, dass sie einerseits ja immer noch Halbanalphabetin war. Sie war nur in der Lage, Kyrillisch zu schreiben. Und sie sagte, in Deutschland habe sie ja, um überhaupt erstmal einen Brief adressieren zu können, lateinische Buchstaben lernen müssen. Aber ich glaube, dass diese Antwort auch für sie erstmal so eine Art Nebenantwort war, bis sie dann gemerkt hat, dass ich doch die ganze Wahrheit wissen wollte. Und ich glaube, dann erst begann sie zu erzählen, dass das Geld, was sie damals als Tellerwäscherin hier in Deutschland verdient hat, kaum dafür ausgereicht hätte, um die beiden Kinder zu sich zu holen. Ganz abgesehen davon, dass die Behörden Anfang der 60er Jahre es gar nicht erlaubt hätten, dass irgendjemand von den Gastarbeitern seine Familie sofort zu sich holt.
Wie haben Sie versucht, als Kind sich das alles zu erklären?
Als Kind gab es keine eindeutigen Erklärungen dafür.
Manchmal suchen ja Kinder auch die Schuld bei sich.
So ist es. Und die Kinder, ich sage mal, ich als Kind, habe mich immerzu gefragt, was das mit mir selbst zu tun hat. Was mit mir ist nicht in Ordnung, dass meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, nicht bei mir ist, während alle anderen Kinder in einer anderen Situation zu sein scheinen.
Das klingt ja nach ziemlich schlechten Voraussetzungen, um ins Leben zu starten. Sie hatten aber das Glück, bei ihrer Oma zu leben. Und diese Oma muss ein wunderbarer Mensch gewesen sein. Wie können wir uns das Leben bei ihrer Großmutter vorstellen? Wie sah das aus?
Das Leben bei Großmutter Dara war ein sehr archaisches, ein sehr einfaches, ein sehr schwieriges und dennoch, würde ich sagen, ziemlich glückliches Leben. So glücklich, wie eben ein Kind sein kann, das nicht seine Eltern um sich hat. Das war ein Leben zu zweit, eine alte Frau und ein Kind, die da versuchen, auf einem alten Anwesen, alten großen Anwesen, ein Stückchen davon zu bearbeiten und sich so über Wasser zu halten.
Das heißt, Sie haben hart gearbeitet als Kind?
Ja, natürlich. Wir hatten Kühe und Schafe, auch andere Tiere, Schweine und Hühner. Aber zu hüten waren eben die Schafe oder die Kühe. Insofern bin ich eine Hirtin gewesen zuerst. Dann war ich auch jemand, der Oma Dara helfen musste, wenn es ans Pflügen ging zum Beispiel. Zwei Kühe vorne dran. Jemand geht hinten hinter dem Pflug und jemand muss aber die Kühe führen, damit sie in der Spur bleiben. Und das war ich. Solche Aufgaben waren das, ja.
Sie haben einen Roman geschrieben, in dem Sie Ihre Kindheit in sehr knappen Worten mit vielen Leerstellen beschreiben. Ich habe eine Szene aus dem Roman ausgewählt, einen Moment, in dem, finde ich, besonders deutlich wird, was Oma Dara für Sie bedeutet hat. Könnten Sie diese Stelle mal vorlesen?
Gerne. Sie ist ein so stilles, ernstes Kind. Die Worte dringen durch die offene Tür unserer Wohnstube und zwingen mich, auf der Treppe innezuhalten. Es ist die Stimme von Lehrer Milosch, unserem Klassenlehrer. Und da haben meine Frau und ich uns etwas überlegt, fährt er fort, ohne Oma Daras Antwort abzuwarten. Wir beide möchten die Kleine adoptieren, wenn sie nichts dagegen haben. Oma Daras Einwand ist schwach und kaum hörbar. Das geht nicht. Das kann ich nicht zulassen. Ich weiß ja, ich kann ja nicht viel bieten. Ich sorge für die Kleine, so gut ich eben kann. Und sie macht es mir leicht. Sie hätte es auch bei uns gut, Oma Dara, und käme sie oft besuchen, das verspreche ich Ihnen. Aber das Kind braucht Förderung und ein Familienleben. Oma Dara schweigt. Ich spüre meine Glieder nicht mehr. Lass gut sein, mein Junge. Ich weiß, ihr wollt nur das Beste, und ich danke euch dafür. Aber das Kind gehört zu mir, ich gebe es nicht her. Wir beide schaffen das schon, und sie hat ja auch noch Vater und Mutter. Wer weiß, eines Tages. Lehrer Milosch schweigt lange. Na gut, Oma Dara, es liegt bei Ihnen. Nichts für ungut. Die Stühle knarren. Ja, dann will ich mal wieder, sagt Lehrer Milosch. Durch einen Türspalt sehe ich, wie Lehrer Milosch unser Haus verlässt. Ein aufrechter, junger Mann mit schmalem Gesicht.
Sie haben bei Ihrer Oma schwer gearbeitet. Bei Lehrer Milosch hätten Sie eine ganz andere Förderung bekommen. Und trotzdem gab es für Sie keinen Zweifel, dass Sie bei Ihrer Oma bleiben wollen. Warum? Was hat diese Oma für Sie bedeutet?
Oma Dara war Heimat für mich. Sie ist auch heute noch Heimat für mich.
Obwohl sie nicht mehr lebt,
vermute ich. Obwohl sie nicht mehr lebt, ja. Also das bleibt für mich der Anker meines Lebens. Sie hatte eine derartige Herzenswärme, eine Güte. Und vor allem hatte sie noch zwei andere Dinge. Für mich war zu spüren, dass es eine besonders kluge Frau war. Und dass trotz ihres Analphabetentums sie nur so strotzte vor Lebensklugheit, Lebenserfahrung und einem Humor, den man wirklich lange suchen müsste.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, sie unterhielt sich zum Beispiel andauernd mit unseren Tieren. Zum Beispiel sagte sie, bei mir werdet ihr wohl nicht verhungern. Oder wenn sie zum Beispiel ein lautes Blöken hörte. Oder es gab auch solche Szenen mit Dorfbewohnern, ihrer Art, die Leute aus der Distanz zu betrachten, ihre Not zu erkennen und trotzdem die Schwere des allen gemeinsamen Schicksals in diesem Dorf überhaupt nicht ernst zu nehmen.
Also so eine innere Distanz, die sie ihnen da im Prinzip ermöglicht hat.
Ich glaube, eines der wichtigsten Bilder, die ich mitgenommen habe aus der Zeit mit Oma Dada, war, dass es überhaupt keinen Grund gibt, sich selbst viel zu wichtig zu nehmen.
Irgendwann hat sie dann ihre Mutter nach Deutschland geholt. Wie lange hatten Sie zu diesem Zeitpunkt schon mit Ihrer Oma zusammengelebt?
Ich war 11 Jahre alt, als meine Mutter zum ersten Mal schrieb. Und sobald sie schrieb, schrieb sie auch, dass sie wollte, dass ich nach Deutschland käme. Zu dem Zeitpunkt war ich bereits 4 Jahre bei meiner Großmutter im Dorf Kretschmar.
Wie war das damals, die erste Zeit in Deutschland?
Das war, wie Sie sich vorstellen können, ein ziemlicher Bruch. Es gab erstmal diesen unsäglichen Abschied von Oma Dara mit der gleichzeitigen Freude, die Mutter bald endlich sehen zu können. Und auch begleitet durch die Angst, wie wird es mir wohl ergehen in einem fremden Land, dessen Sprache ich gar nicht spreche. Das ist unvorstellbar gewesen, welche Unterschiede, äußere wie innere Unterschiede, ich da gespürt und gesehen habe zwischen unserem kleinen Kretschmare im Südwesten Serbiens und dem Südwesten Deutschlands. 1970 kam ich also endgültig nach Deutschland. Inzwischen war mein Bruder schon hier angekommen. 1969 durfte er nach Deutschland einreisen. Und ich wurde in München am Hauptbahnhof abgeholt von den beiden, von meiner Mutter und meinem Bruder. Und das ist das erste Bild des damaligen Kommens, dass ich da von meiner Familie abgeholt werde. Die gab es ja lange Zeit überhaupt nicht. Und jetzt hatten wir wieder so etwas wie eine Familie, wenn auch nur zu dritt. Und das Zweite, woran ich mich erinnere, ist, dass die beiden schon ein eigenes Auto sich angeschafft hatten, was wieder unvorstellbar war. Also fuhren wir von München nach Rastatt auf der Autobahn und ich konnte das überhaupt nicht glauben, nicht einordnen, dass das möglich war.
Hatten Sie vorher noch nie in einem Auto überhaupt gesessen?
In dem Dorf, in dem wir lebten, sah man vielleicht einmal im Monat ein Auto vorbeifahren. Ich hatte schon in Autos gesessen, aber immer nur sehr kurz und immer nur probeweise, kann man sagen. Ja.
Wenn Sie jetzt zurückgucken, wie würden Sie Ihre Integration beschreiben? Sie haben versucht, sehr, sehr schnell die Sprache zu lernen.
Es war nicht auszuhalten, erstmal in den ersten Monaten mich nicht mitteilen zu können oder keine Fragen stellen zu können. Insofern war dieses das erste Problem, was ich bewältigen wollte. Und die Entscheidung, sich integrieren zu wollen, die steht am Anfang jeder Integration, glaube ich. Und wenn man das möchte, dann ist es eine Frage der Strategie. Für mich sah die Strategie so aus, so schnell wie möglich Deutsch lernen.
Wie haben Sie das gemacht? Hatten Sie Unterstützung?
Das ging also so, dass meine Mutter mit mir zum Arbeitsamt ging und man dort ziemlich ratlos war und mit den Schultern zuckte und irgendwie durch einige glückliche Zufälle meine Mutter eine Lehrerin ausfindig machte, eine erfolgsdeutsche Dame, die jugoslawische Gastarbeiterkinder um sich versammelte, egal welchen Alters und welcher Ethnie, und die uns alle unterrichtete in ihrer zweiten Schulklasse. Es gab damals eben noch keine Modelle und Regeln und sie schuf einfach Modelle. Zu dieser sehr klugen und aufgeschlossenen Frau bin ich Gott sei Dank gekommen und lernte also in dieser zweiten Schulklasse sehr schnell die ersten Sätze sprechen und bereits ein halbes Jahr später wurde ich zu den Gleichaltrigen in eine andere Schule eingegliedert.
Über Ihren Vater haben wir bislang noch nicht so viel gesprochen. Er stand, wie Sie dann später erfahren haben, bei Tito auf der schwarzen Liste. Ist das richtig?
Die Familie meines Vaters und auch die Familie meiner Mutter hatten beide nach dem Krieg ein sogenanntes Dossier. Das heißt, sie hatten Verwandte, die in einem Gegensatz zu dem jetzt heraufkommenden Kommunismus standen.
Und ihr Vater wurde dann verhaftet. Und als sie 10 Jahre alt waren, haben sie ihn nach langer Zeit wiedergesehen, und zwar im Gefängnis. Wussten Sie, dass er im Gefängnis saß?
Ich wusste 4 Jahre lang nicht, dass mein Vater im Gefängnis saß. Als ich es erfuhr, kam es auch sofort zu einem Besuch im Gefängnis. Und dann erfasste ich sozusagen auf einmal diese komplette Katastrophe seines Lebens.
Warum hat Ihre Großmutter mit Ihnen nicht darüber gesprochen, dass er im Gefängnis saß?
Weder meine Großmutter noch die Verwandten, die darüber Bescheid wussten, sprachen vor uns Kindern davon, weil sie wohl Angst davor hatten, vor dem Schmerz, den sie uns Kindern antun würden damit.
Gleichzeitig haben Sie natürlich sich als Kind 1000 Gedanken gemacht, die Sie auch belastet haben.
Genau. Natürlich denke ich, dass die Wahrheit mich als Kind überfordert hätte. Aber andererseits waren die unzähligen Fragezeichen, dieses immer auf sich beziehen, dass die Eltern nicht da sind, beinahe genauso schlimm. Das heißt, aus der heutigen Sicht würde ich sagen, es ist besser, mit der Wahrheit zu leben, wie auch immer diese aussieht. Nur ich kann es auch meiner Großmutter nicht übel nehmen, dass sie mich davor schützen wollte.
Könnten Sie diese Szene im Gefängnis auch noch vorlesen? Ich habe sie etwas gekürzt.
Sehr gerne. Die weiße Linie in der Mitte des Gefängnishofes gibt mein Gedächtnis zuerst frei. Sie hat sich mit aller Schärfe und Klarheit dort eingebrannt. Links und rechts neben uns eine lange, endlos scheinende Reihe von Menschen, Männer, Frauen und Kinder. Es ist der 10. August 1965. Der junge Mann neben mir ist mein Halbbruder. Wir befinden uns auf dem Gelände des gefürchteten Zuchthauses in Nisch. Der Mann, auf den wir hier warten, ist unser Vater. Dann ein lautes Kommando. Drüben, am langen Flachbau, gehen einige Türen auf. Wie scheue Schattengestalten treten in gestreifte Kleider gehüllte Menschen heraus, einer nach dem anderen, eine Handvoll von ihnen durch jede offene Tür. Ihre rasierten Köpfe sind mit ebenso gestreiften Mützen bedeckt. Sie gehen langsam, beinahe zögernd, flankiert von bewaffneten Männern. Die Menschen neben uns beginnen zu weinen, einige laut, andere still. Die schwarz-weiße Kolonne erreicht die Mitte der weißen Linie. Namen werden gerufen und der jeweils Aufgerufene seinen Besuchern zugeführt. Berührungen sind nicht erlaubt. Wachposten schreiten auf und ab auf beiden Seiten der weißen Linie. Auf ihr wächst zusehends eine unsichtbare, unnatürliche Mauer. Unser Name ist zu hören. Und auf uns zu kommt ein hohlwangiger, ausgemergelter Mann, in dessen warmen Augen und vertrautem Lächeln ich meinen Vater erkenne. Er schaut mich an und sein Blick verrät all den Schmerz und die zurückgehaltene Sehnsucht, und seine Tränen fließen und fließen, und schließlich gibt er es auf, sie mit dem Ärmel seines gestreiften Hemdes abzuwischen. »Ich komme hier bald heraus«, sagt mein Vater. »Ich lebe für den Tag, an dem ich euch umarmen darf.« Und ich beginne zu ahnen, dass die weiße Linie nicht die Schuldigen von den Unschuldigen, sondern lediglich die Verurteilten von den Nichtverurteilten trennt und dass ich viel zu wenig über den Menschen weiß, der mein Vater ist, und noch viel weniger über die Welt und das Leben mit seinen verworrenen, undurchschaubaren Gesetzen und Widrigkeiten.
Was hat diese Begegnung damals für Sie bedeutet?
Ich würde sagen, das war die Szene, die ich wahrscheinlich auch auf meinem Sterbebett noch einmal durchleben werde, weil sie zu denen gehört, zu den wenigen, die einen Menschen prägen. Und mich hat sie insofern geprägt, als mir da bei allem Schmerz, der mich ereilt hat, indem ich meinen gebrechlichen Vater auf mich zukommen sah in seinem gestreiften Häftlingsanzug, dass all diese Befürchtungen, er möge ein Mensch sein, der mich nicht mehr liebt oder der mich vergessen hat, Das alles wurde Lügen gestraft, weil es hat einen Blick genügt in seine Augen, um zu sehen, dass dem nicht so war. Der Punkt ist, dass ein Leben voller Brüche, so wie meines, ja nur weitergehen kann, wenn sie es schaffen, irgendwo ein tragendes Körnchen Wahrheit zu finden, was doch das Gute in sich trägt, was doch die Liebe in sich trägt. Und dieses Körnchen Liebe, tragender Liebe, habe ich damals in den Augen meines Vaters gesehen.
Haben Sie verstanden, warum Ihr Vater im Gefängnis saß? Haben Sie das recherchieren können?
In den Jahren, die folgten, immer wenn ich ihn für kurze Zeit zu sehen bekam, das waren leider nicht sehr viele Male.
Ihre Eltern blieben dann getrennt?
Meine Eltern blieben getrennt. Mein Vater lebte nach wie vor in Jugoslawien und versuchte, sich irgendwie über Wasser zu halten. Es ging ihm mehr schlecht als recht. Und wenn wir uns gesehen haben, dann habe ich ihm natürlich diese Frage gestellt. Er hat nicht geleugnet, dass die Dinge passiert sind, wegen derer er verurteilt worden ist. Es hat diese Bestechungsversuche gegeben, um sein armseliges Produkt an den Mann zu bringen, sozusagen. Hatte er irgendwelche Beamten wohl bestochen, die die Hand aufgehalten hatten.
Was aber üblich war.
Was leider immer noch teilweise üblich ist, aber das wäre ja ein Thema für sich. Nur, was mein Vater nicht verstehen konnte, war, dass man ihn für 5 Jahre ins Zuchthaus gesteckt hat, weil er meinte, dass die Strafe der Tat nicht angemessen war. Und was er auch nicht verstand, war, wie man ihn während dieser 5 Jahre im Gefängnis behandelt hat, dass er oft Einzelhaft hatte, dass man ihn gedroht hatte, seiner Familie Dinge anzutun, warum auch immer. Heutzutage könnte man, glaube ich, leichter recherchieren als damals. Nur getan habe ich es noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch.
Ich mache jetzt mal einen großen Sprung. Das, was Sie erlebt haben, erleben ja auch viele andere Kinder. Die Eltern gehen nach Deutschland oder ins reiche Ausland, um Geld zu verdienen und lassen die Kinder zu Hause zurück. Viele dieser Gastarbeiterkinder sagen später, dass es ihnen schwerfiel, eine eigene Familie zu gründen, weil sie im Prinzip nicht wussten, wie das geht, gute Eltern sein. Wie war das bei Ihnen mit der Familiengründung?
Die Familiengründung war für mich ein wichtiges Thema. Es stellte sich die Frage gleich nach meiner Sprachausbildung, die ich gemacht hatte, studieren oder Familien gründen? Für mich war relativ bald klar, dass die Familie Vorrang hatte, weil die Sehnsucht nach einer eigenen Familie genau das war, was mich die ganze Zeit bewegt hat. Ich hatte ja keine eigene Familie leben können als junger Mensch und jetzt wollte ich eine eigene gründen, nicht nur als Ersatz, sondern einfach, um etwas anderes daraus zu machen.
Sie haben geheiratet, Sie haben 2 Söhne bekommen. Das Gefühl, verlassen zu werden, war das noch aktiv?
Das Gefühl, verlassen zu werden, verlässt einen ein Leben lang nicht. Und wenn man dann die eigene Familie gründet und eigene Kinder unterwegs sind, beziehungsweise schon auf der Welt sind, fängt man an, ans Eingemachte zu gehen. Die Beziehung ist leider auseinandergegangen. Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist mit den Kindern? Und dass sie dasselbe erleben würden, was ich bereits hinter mir hatte. Es ging also damit los, dass die Frage der Zugehörigkeit für mich sich stellte. Muss ich, wenn ich liebe, präsent sein?
Würden Sie sagen, dass dieser Wunsch, den Kindern die Liebe in Abwesenheit zu erhalten, geklappt hat? Sind Sie im Kontakt noch gute Eltern?
Das bin ich froh sagen zu können, dass wir das sind. Bei aller Schwere, die eine Trennung mit sich bringt, haben wir es Gott sei Dank geschafft, unseren Kindern beide erhalten zu bleiben, uns auch als Menschen zu respektieren und zu achten und dass die Welt dadurch bereichert worden ist, dass es diese beiden jungen Menschen gibt, diese beiden Söhne, die wir haben, ist für mich mit das größte Glück.
Von den Eltern getrennt. Mit der Übersetzerin und Autorin Dragana Oberst sprach Petra Malwitz. SWR 2015. Der autobiografische Roman Jenseits der weißen Linie von Dragana Oberst ist im A1 Verlag erschienen und kostet gebunden 16,80 Euro.